meine Damen und Herren, unser Thema heißt Islam und Hessen. Das ist ein sehr weites Gebiet, wo man nicht recht weiß, wo man anfangen soll. Nun haben wir ja gestern uns schon einige Dinge erarbeitet, auf denen wir jetzt aufbauen können. Die beiden Religionen sind eng verbunden, vor allem eben durch den Glauben an den einen Gott, den Schöpfer, Herrn und Richter der Welt. Das Glaubensbekenntnis des Islam ist ja allen bekannt, Allah allein, ohne Beigesellung. Und was auf diese Einzigkeit einen Schatten werfen kann, das ist unvergebbare Sünde. Polytheismus, Götzendienst, aber auch Christentum. Das ist eine merkwürdige Tatsache. Mohammed war zunächst der Meinung, dass er dasselbe verkünde wie die Christen. Und diese Nähe hat er nie ganz aufgegeben. Und er hat eine Mauer zwischen Islam und Christentum errichtet durch dieses Bekenntnis. Allah allein ohne Beigesellung. Ein Gespräch mit Moslems über Trinität ist eine vollkommen unmögliche Sache. Da fehlt jedes Verständnis. Obwohl von Jesus so viel im Koran die Rede ist. Und obwohl vom Geist, vom Heiligen Geist viel die Rede ist. Dieser Gott, Allah, ist ein übermenschlich großer und starker Gott. In jeder Hinsicht allmächtig, unzugänglich. Und was ist der Mensch gegenüber? Nur sein Sklave. Nun, das Religiöse, das ist ja immer erfassbar, in dem, was zwischen Gott und Mensch besteht. Da existiert das Religiöse. Noch nicht im Gottesbegriff und in der Überzeugung von einem Dasein Gottes, sondern in der Begegnung mit dem Göttlichen. Sehen Sie, im Islam gibt es eben nur das Verhältnis Herr-Knecht, sagen wir auch Sklave. Das würde ein Moslem nicht beanstanden, der Mensch ist Sklave Allah. Es gibt kein Band der Gnade oder der Liebe zwischen Gott und Mensch. Außer eben in diesen Bewegungen, von denen ich gestern Abend gesprochen habe, kurz gesagt im Sufismus. Diesem Gott kann man sich nur absolut unterwerfen, und das ist Islam. Hingabe, Ergebung heißt das Wort. Wenn ich da eine kleine Zwischenbemerkung machen darf, wir sollten uns auch angewöhnen, diese Religion Islam zu nennen. Bei uns gibt es das wüste Wort Mohammedanismus, was jeder Moslem verabscheut. Denn, so sagen sie mit Recht, wir glauben nicht an Mohammed, wir glauben an Allah. Das ist ein abendländischer Begriff, Mohammedanismus, der nicht viel sagt. Mit Islam ist weit mehr gesagt. Sehen Sie, wir Christen sind überzeugt, dass wir mit Gott verbunden sind. Im Glauben, in der Hoffnung, durch die Liebe. In einer direkten Verbindung mit ihm stehen. Dafür hat der Moslem kein Verständnis. Darauf wird er antworten, sagt Kafir.
Blödsinn. Sowas kann es nicht geben. Da macht er sich aber auch gar keine Mühe, uns zu verstehen. Auch nach unserer Auffassung wohnt Gott in unzugänglichen Lichtern. Ihn zu erfassen, das ist sein Wesen zu erfassen, ist für den Menschen immer unmöglich. Ganz gewiss. Und trotzdem haben wir ja vorhin in der Messe wieder gebetet und gelesen und et habitari in nobis. Er hat sein Zelt unter uns aufgeschlagen. Gott wohnt also nicht jenseits der Sterne, so dass sich die Wärme verliert, bis der Strahl von ihm zu uns kommt, sondern er wohnt mitten unter uns. Durch den Gottmenschen Jesu, den Gottessohn. Dafür wird der Moslem gar nie Verständnis haben. Dass sich Gott in solcher Weise zu den Menschen herablässt, ist nach seiner Auffassung unmöglich. Dass Gott Fleisch geworden ist, ist nicht nur Sakafa, das ist Gottes Lästerung in seinen Augen, weil dadurch die Größe Gottes vermindert wird, weil dadurch seine absolute Transzendenz jenseits alles Geschaffenen verdorben wird, weil er hereingezogen wird in das Menschliche, in das Geschöpfliche. Und er ist doch der, der jenseits von allem Geschöpflichen ist. Dieser Gottesbegriff erinnert an den Gott, den Abraham und die Propheten verkündet haben. Aber er überhöht diesen Gott. Die Propheten kennen Gott etwa als Vater Israel. Ein Moslem wird Gott nie Vater nennen. Das ist eine Herabwürdigung Gottes. Der ist unendlich viel höher als Malik, al-Kudus, der heilige König. Das ist der eigentliche Ausdruck für diese Unzugänglichkeit. Herr, absoluter Herr, heilig. Was er tut, auch wenn ich es gar nicht verstehe. Das kommt so zum Ausdruck in der sehr oft zitierten Sure 112. Und Sie werden, wenn ich diese kurze Sure vorlese, das selbst gleich spüren. Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen, und so fangen ja alle Suren mit einer Ausnahme an. Sprich, also, Auftrag an Mohammed zu verkünden. Er ist Allah, der Einzige. Allah, der ewig Einige. Er zeugt nicht der Unabhängige. Er zeugt nicht und war nicht gezeugt. Ausdrücklich gegen die Christen. Und ein Gleiches wie Allah gibt es nicht. Das ist die ganze Tour. Wieder eine Zwischenbemerkung. Ich benutze hier eine Ausgabe des Korans arabisch-deutsch, weil sie praktisch ist. Diese Ausgabe hat ihre Tücken. Sehen Sie, da hat er übersetzt, zum Beispiel, Allah, der Unabhängige und von allen angefangen. Das steht arabisch nicht da. Und so gibt es eine Menge Dinge in dieser Übersetzung. Das ist die Ausgabe der Ahmadiyya-Mission, einer mächtigen, ich kann auch sagen, Sekte, islamischen Sekte, die Mission im großen Stil betreibt, auch in Deutschland ein Missionszentrum hat, die aber vom orthodoxen Islam als Sekte angesehen wird. Sie suchen zu modernisieren, abendländischem Denken einiges verständlich zu machen. Sie schwächen dann doch ab und sie drehen um. An gewissen Begriffen merkt man bei Moslems gleich heraus, wo sie hingehören. Das Buch hat auch eine sehr breite Einleitung, die gegen das Christentum gerichtet ist. Aber der Text, der Korantext, ist ja in allen Ausgaben derselbe. Man kann das schon benutzen, wenn man die Übersetzung kontrollieren kann. Sehen Sie, so haben wir hier einen merkwürdigen Gottesbegriff vor uns. Der Araber kann eben Zeugung, Vaterschaft, nur als fleischliche Zeugung verstehen. Für etwas anderes hat er da gar kein Verständnis. Und das kann man Gott nicht zuschreiben, da hat er recht. Aber was wir damit darunter verstehen, Gottes Sohn, das hat Mohammed nie begriffen. Und das haben auch die großen Theologen des Islams nie begriffen. Wir können es ihnen nicht klar machen. Aber, meine Damen und Herren, wir wollen halt doch beachten, dass das wahrhaftig ein großer Gottesbegriff ist. Dass Gott in seiner ganzen Majestät und Heiligkeit hier vor dem Gläubigen steht. Dass diesem Gott gegenüber der Mensch eben ein Nichts ist. Daher kann der Mensch gar nie zürnen, Allah kann machen, was er will. Denn er ist alles. Und der Moslem wird in schwierigen Situationen nur sagen, das weiß ich nicht, das kann ich nicht verstehen. Aber Allah weiß, dass es recht ist. Mehr wird er nicht sagen. Sehen Sie, so ist Gott. In der Größe, so weit hinausgeschoben, ja, dass er dem Menschen nicht mehr viel bedeuten kann. Und doch heißt es auch im Koran, er ist ihm ganz nahe. Sure 50, 17. Wahrlich, wir erschufen den Menschen und wir wissen alles, was sein Fleisch ihm zuflüstert. Denn wir sind ihm näher als die Halsader. Eine Größe Gottes und trotzdem eine Nähe, eine Allgegenwart, näher als die Halsader. Nimmt man diesen Vers ernst, dann hat er gewaltige Folgerungen. Gibt es dann überhaupt eine menschliche Freiheit? Wenn Allah sagt, wir erschufen den Menschen, wir wissen alles, was sein Fleisch ihm zuschreibt. Was Gott weiß, das ist Tun. Nun, das Problem der menschlichen Freiheit ist auch im Islam sehr viel behandelt, zu allen Zeiten, ohne dass eine endgültige Lösung dieses Problems gefunden ist. Ich möchte da noch zwei Sätze dazu sagen, damit Sie so die Situation dieses Offenbarungsbuches an einem Beispiel sehen. Es gibt viele Stellen des Korans, die diese Freiheit voraussetzen. Etwa alle Stellen, in denen aufgefordert wird, Gutes zu tun. Also muss doch der Mensch die Freiheit haben, etwas zu tun, und auch nicht zu tun, sonst hat ja diese Aufforderung gar keinen Sinn. Aber an anderen Stellen ist genau das Gegenteil ausgesagt, dass alles vorherbestimmt ist, dass alles nur von der Allmacht Gottes kommt, dass der Mensch gar nichts kann. So stehen die zwei Aussagereien nebeneinander. Und es ist die verdammte Pflicht und Schuldigkeit der theologischen Schulen, mit diesen zwei gegensätzlichen Aussagen fertig zu werden. Nun, meine Damen und Herren, Mohammed hat sich darüber keine Gedanken gemacht. Das kann man wohl sagen. Wie er Allah erlebt, so setzt er das eben nebeneinander. Ein Morgenländer, der nimmt an solchen Widersprüchen überhaupt keinen Anstoß. Vor allem im Religiösen. Das ist nicht nur im Islam so, das ist genauso im Buddhismus. Das ist im Manichäismus so und so fort. Wir Anbilder bringen das nicht fertig. Entweder ist der Mensch frei oder unfrei. Aber ich will jetzt Askese üben und mich auf einen kurzen Hinweis beschränken. Sehen Sie, dieses Problem der Allmacht Gottes und der Freiheit des Menschen ist in allen monotheistischen Religionen ein sehr schwieriges Problem. Und man kann nicht behaupten, dass dieses Problem in katholischer Theologie endgültig gelöst sei. Noch nicht einmal durch eine Entscheidung der Kirche. Muss man ruhig die Situation sehen. Der Streit über dieses Thema, Gnade und Freiheit, Führung Gottes und Freiheit des Menschen, ist von der katholischen Kirche verboten, bis eine Entscheidung des römischen Stuhles ergeht. Auf diese Entscheidung warten wir schon 200 Jahre. Ich möchte damit nur sagen, dass das ein Problem ist, das wohl den Menschen nie völlig lösbar ist. Es geht ja jetzt nicht, ist nicht möglich, dass ich aus islamischer Theologie so die Tendenzen und Lösungsversuche aufzeige. Im Ganzen ist es halt im Islam eine Wellenbewegung. Einmal wird aufgrund der Koranaussagen die Allmacht und absolute Herrschaft Allahs mehr betont und ein anderes Mal die Freiheit des Menschen. Heute kann man so sagen, die islamischen Völker sind eben doch im Zusammenstoß mit abendländischem Denken beeindruckt, zu einer Abwehr genötigt. Und so ist es verständlich, dass sie heute viel stärker wie früher die Freiheit des Menschen betonen. Es ist ein sehr ernstes Problem für die islamischen Völker, viel ernster noch wie für uns. Denn durch diese Übermächtigkeit Allahs, die so jahrhundertelang eingehämmert worden ist, sind diese Völker auch zu einer gewissen Passivität erzogen worden. Und sie haben nun selber die größte Mühe, ihre Leute aus dieser Passivität herauszureißen. Nicht warten, bis Allah etwas tut und sie zwingt, sondern sie sollen selbst etwas tun. Das ist eines der großen Anliegen. Aber da rührt alles. Das tägliche Leben, das Familienleben, die Wirtschaft, die Politik, da rührt alles an eine religiöse Kernfrage in dieser Religion. Anna wird natürlich großartig dann geschildert. Ich möchte da noch ganz kurz etwas dazu sagen. Das sind die berühmten 99 schönen Namen Allahs, an denen die ganze Gotteslehre entwickelt wird. 99 Namen, die im Koran zu finden sind, die die Eigenschaften Allahs zum Ausdruck bringen. Ein merkwürdiges theologisches System, das im Christentum übrigens Theologie geschichtlich gesehen auch nicht gefehlt hat. Und diese Gotteslehre hat auch sogar gewisse Vorteile, nicht wahr? Es ist wahrhaftig eine Beschränkung auf das Wesentliche und eine Herausarbeitung dessen, wo die Philosophie nicht gerade viel Möglichkeiten hat, das religiöse Denken zu verdünnen, umzudeuten. Ich kann Ihnen ja diese Namen Allahs nicht jetzt aufzählen, das würde viel zu weit führen. Aber eben der eine, der Lebendige, der Erhabene, der Mächtige, der sich selbst Genügende, der Bleibende, die gehören zu den häufigsten, die sollen sein Wesen wiedergeben, der Wissende, Scharfsinnige und so fort. Ein Prädikat fehlt im Koran. Allah ist nie gerecht genannt. Das ist eine Aussage, die auf Allah überhaupt nicht passt. Eine Norm, nicht wahr? Gerechtigkeit setzt eine Norm des Rechten voraus. Die kann es für Allah nicht geben. Im Christentum sagen wir mit Recht, Gott ist gerecht. Dann haben wir sofort wieder die Not, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit zu verstehen. Wenn er wirklich gerecht ist und nicht nur recht tut, sondern auch alles gerecht richtet, wird das nicht durch die Barmherzigkeit durchbrochen. Die Schwierigkeit hat der Koran nicht. In einer gewissen Phase muslimischer Theologie ist sie auch aufgetreten. Aber das ist in der späteren Theologie. Dann fragen wir weiter, wenn Allah so groß ist, so erhaben über der Welt steht, die Welt absolut nicht braucht, warum hat er dann die Welt überhaupt erschaffen? Diese Frage wird ein Moslem nie stellen. Man fragt Allah nicht, warum er etwas gemacht hat. Das ist ein Grundsatz. Aber es gibt trotzdem einige Aussagen im Koran. Gott hat die, Allah hat die Menschen und die Dschinn erschaffen. Nun, die Dschinn, die begegnen ihm ja auch mal, wenn es nur ein Kreuzworträtsel ist. Was sind denn die Dschinn? Da muss ich mich mit einer sehr zusammenfassenden Antwort begnügen. Das sind eigentlich Mittelwesen, sind nicht Engel, sind nicht Menschen, sie sind von Allah erschaffen, sie sind böswillig, lauern den Menschen bei Tag und Nacht auf, sie können nie erlöst werden. Das sind solche Aussagen über die Dschinn. Es wird wohl ein Überrest vorislamischen Heidentum sein, in den Allah hier eben übernommen, beibehalten hat, den er nicht ausrotten konnte. Die Ahmadiyya-Leute, um nochmal ein Beispiel zu nennen, die wissen das besser. Die Dschinn sind Menschen nach ihm. Gott hat den Adam und die Eva aus dem Paradies vertrieben. Und wie die aus dem Paradies herauskommen, da haben sie gemeint, sie seien die einzigen Menschen. Da haben sie andere gefunden, das waren die Dschinn. Und so wird eben hier bewiesen, angeblich, dass es vor Adam und Eva schon Menschen gegeben hat, menschliche Wesen, allerdings eigenster Art, verworfen vor Allah und so fort. Nun, die Absicht dieser Exegese ist zu durchsichtig. Hier wird eine Abstammungslehre des Menschen vorausgesetzt, die mit Koran und Islam überhaupt nichts zu tun hat, die im Westen gewachsen ist. Sage ich das einmal sehr grob, Abstammung des Menschen vom Affen jedenfalls, von Wesen, die vorher schon existieren, ob das eigentlich Menschen waren, lassen wir da andere streiten. Und diese Lehre mancher Biologen, die wird irgendwie in den Koran eingebaut. Wir sehen, wie hier der Koran, man kann schon sagen, verfälscht wird. Er soll den modernen Menschen schmackhaft gemacht werden, aber diese religiöse Großartigkeit, die geht dabei verloren. Ob man diese These überhaupt für richtig halten kann, das kümmert uns jetzt hier ja gar nicht. Nach dem Koran ist die Schöpfung ein Akt der guten Laune Allahs. Da hat er mal eine gute Laune gehabt und da hat er die Welt erschaffen. Warum? Das weiß er selber nicht. Es hat ihm eben in dem Moment Spaß gemacht. Er hat sie auch nicht nach einem bestimmten Plan erschaffen, ausgeschlossen. Er erhält sie auch nicht nach einem bestimmten Plan. So etwas gibt es nicht. Obwohl auch von Vorsehung die Rede ist, die ist aber ganz anderer Art. Die christliche Vorsehung. Das hat sehr weitgehende Folgen überhaupt für die Geschichtserfassung. Heilsgeschichte, wenn man schon davon im Islam spricht, ist das was ganz anderes hinter sich. Heilsgeschichte im Christentum besagt, kurz zusammengefasst, Gott hat die Welt erschaffen, hat den ersten Menschen die Freiheit gegeben, sie haben sie missbraucht. Und nun ist da sofort, und schon vorher nach dem ewigen Vorherwissen Gottes, der Heilsplan in Tätigkeit, der bis zum Ende der Welt ins Jenseits hinüberführt. Das ist christliche Auffassung von Heilsgeschichte. Nicht nur christlich, im Alten Testament ist die auch grundgelegt. Das ganze Alte Testament ist ein Zeugnis der Führung der Menschen durch Gott zu einem bestimmten Ziel, zum Messias. So etwas gibt es im Islam nicht. Was ist Geschichte nach islamischer Auffassung? Das ist nur eine Reihe von Offenbarungen Gottes, der aber nicht einen Plan hat und sich an einen Plan bindet, sondern tut, was er will. Das sind eben einfach Steine, die nebeneinander gestellt sind und nur wir Menschen meinen, wir müssen da einen Sinn und einen Zusammenhang und einen Fortschritt sehen. An dieser Auffassung der Schöpfung werden wir Abendländer immer Anstoß nehmen. Wir müssen eben nach dem Sinn fragen, sonst hat ja unser Leben auch keinen Sinn. Im Islam wird die Welt einfach hingenommen, wie sie ist. Wobei meist eben das Schöne und das Gute, Vorteilhafte betont wird. Es gibt natürlich auch Menschen, die das Leben einmal absurd finden. Aber da darf man eben nicht fragen. Und da kommt als Offenbarung Allah, das Paradies, das Jenseits für die, die sich zu Allah bekennen. Sehen Sie, das ist ganz anders als die christliche Auffassung Gottes und der Schöpfung. So viel Ähnlichkeit in einzelnen Aussagen besteht. Gott ist die Liebe. Christus ist das Haupt der Schöpfung, auch der gefallenen Schöpfung. Gott liebt den Menschen, er hat ihn aus Liebe erlöst. Das alles versteht der Moslem nicht. Gott und Mensch stehen zu weit auseinander. Der Mensch soll glücklich werden, das hängt allein von Allah ab, von seinem Willkürwillen. Willkürwillen. Dass in diesem Leben ein Jenseits grundgelegt ist, dass der Himmel verdient werden muss und kann, dass das Kreuz Heilsweg ist, das sind unverständliche Dinge für den Moslem. er sie nur den absolut transzendenten, großen, unzugänglichen Amen. Er kennt auch keinen Sündenfall. Und daher ist der Mensch von Allah geschaffen und so wie er geschaffen ist, ist er gut. Daher finden Sie im Durchschnitt aller islamischen Völker einen gewissen Stolz, der nicht unberechtigt ist. Da sehen Sie einmal, ich war ja nie in Afrika oder Asien, aber wenn Sie nur einmal sagen, in Paris solche Häuser durch die Straße laufen, kann man wirklich sagen, das sind die Herren der Welt, nicht nur schöne Männer. Auf keinen Fall herausgemachte, herausgeputzte Männer. Das ist ein angeborener, eine angeborene Würde. Nichts Gedrücktes. Und wenn so viele Nordafrikaner, die man bei uns etwa sieht, oder in Frankreich sieht, so das Finstere, das Gedrückte manchmal haben, ja, nun, das hat ganz andere Zusammenhänge, wären das ungebrochene Völker, dann wäre das wohl auch anders. Der Moslem glaubt, dass er durch den Glauben, dass Allah der einzige Gott ist, durch diesen Glauben allein das Paradies gewinnen kann. Ohne Gnade, ohne Mittler, ohne Menschwerdung, auch ohne Adoption. Es gibt nicht den Begriff der Kindschaft Gottes. Das geht nicht. Gott kann sich nicht in Liebe zu den Menschen herablassen, wie diese Christen meinen. Nun möchte ich diese kleine Betrachtung über den Gottesbegriff im Islam und im Christentum abschließen. Die Nähe und die Ferne ist uns klar geworden. Dieser Gottesbegriff hat heute eine eminent große Bedeutung. Das ist das Bollwerk gegen den Bolschewismus. Denn Bolschewismus kann ein verwaschener Gottesbegriff nicht standhalten. Es gibt auch gerade in Afrika gemeinsame Arbeit in der Abwehr des Bolschewismus, gemeinsam zwischen Christen und Moslem. Das ist eine der wenigen Nahtstellen, wo beide sich treffen und einig sind. Es gibt freilich andere Erscheinungen im Islam, die wir nicht übersehen können. Zum Beispiel waren wir in Syrien. Jene Moslem, die können sagen, wenn die Russen kommen, auch schlechter wie heute kann es uns auch nicht gehen. Das ist ein Zitat, was ich Ihnen sage. Ein Zitat vom Erziehungsminister in Beirut, das er meinem Kollegen höchstpersönlich in Beirut gesagt hat, Herrn Kolbitz. Da kann man nur eben sagen, Sie durchschauen die ganze Dämonie des Bolschewismus. Das überblicken Sie. Und auf der anderen Seite haben Sie das Bewusstsein oder wenigstens das Gefühl, dass Ihr Gottesbegriff so stark ist, dass auch der Bolschewismus Ihnen nicht beikommt. Dass Sie meinen, wie Sie den Westen ausnützen, könnten Sie auch den Bolschewismus ausnützen, ohne berührt zu sein. Denn das ist ja klar, nicht wahr? Sie nehmen amerikanisches Geld, die ganzen islamischen Völker, wo sie es kriegen. Sie nehmen deutsches Geld, sie denken aber nicht dran, unsere Weltanschauung oder gar die christliche Weltanschauung deswegen mit zu importieren. Da ist ein großer Unterschied. Und so meinen Sie, so könnten Sie auch den Bolschewismus gegenüber handeln, was wohl ein Irrtum ist. Aber das kann man Ihnen heute noch nicht klar machen. Vielleicht müssen Sie noch durch eine tiefere Not gehen. wie Sie das begreifen. Ich möchte nun ein paar Dinge sagen über die Offenbarung. Der Islam ist eine Offenbarungsreligion. Er hat ein heiliges Buch, den Koran. Aber es gibt halt noch andere Verpflichtungen, die Allah auflegt, außer dem Bekenntnis an den einen Gott. Und die sind eben im Koran enthalten, deswegen muss es eine heilige Schrift geben. Und die Einhaltung dieser Vorschriften, die wird ja beim Gericht einmal kontrolliert werden. Machen wir uns einmal klar, was ist denn der Koran? Die heilige Schrift der Mohammedaner. Zweifelsohne ein eminent wichtiges Buch. Das Buch, das diese sonst so verschieden eingestellten islamischen Völker zusammenhält. Vergessen Sie nicht, es gibt keine Spitze, es gibt keinen Kalifen mehr, es gibt nichts, was mit einem Papst oder einem kirchlichen Lehramt in der katholischen Kirche Verwandtschaft hätte, auch nur Verwandtschaft hätte. Es gibt nichts derartiges. Es gibt kein Priestertum. Der Koran hält sie zusammen. Und man kann nicht leicht die Bedeutung des Korans im Islam übertreiben. Er ist halt das Buch für alles. Er ist das erste Schulbuch, woran der Kleine lesen lernt. Er ist das Unterrichtsbuch für die oberen Klassen. Er war jahrhundertelang überhaupt das einzige Lehrbuch in allen Wissenschaften. Er ist das Gebetsbuch des Einzelnen und der Gemeinde. Ja, und sein Gebrauch, der geht ja bis ins Abergläubische hinein. Viele muslimischen Kinder tragen so einen Miniatur-Koran am Hals als Amulett, Schutz gegen böse Geister, gegen die Dschinns. Und er ist der Trost in allem Leid. Vielleicht vor 2 oder 3 Jahren mal in Paris in einem Antiquariat beim alten Samuel Jan. Ja, nur orientalische Bücher. Und da, wenn ich da drüben bin, gehe ich jedes Mal hin. Und da kamen 2 Nordafrikaner herein. Ja, ob er einen Koran hätte. Ja, natürlich. Nicht nur einen. Ja, aber einen Koran zum Beten. Jeder Koran ist zum Beten. Dann hat er ihm einen vorgelegt. Nein. Einen ganz einfachen, einen zum Beten, nicht einen zum Anschauen und Zeigen. Zum Beten. Andere Ausgabe. Nein. Andere Ausgabe. Nein. Und dann haben sie ihm erklärt, ja, wissen Sie, wir sind Marokkaner und wir sind in großes Unglück gekommen und unsere Verwandten sind ermordet worden da in diesem Aufstand. Und wir sind schuld, wir haben nicht mehr gebetet und wir müssen jetzt beten. Und da kann man kein schönes Exemplar brauchen, das ablehnt. Ein ganz einfacher Druck. Wollen Sie sonst gar nichts, dass Sie wirklich reden. Nun, wissen Sie, diese kleine Szene musste man eigentlich erlebt haben, wie diese 2 doch offenbar von würdevollen, stolzen Männern hier so aus ihrer Herzensnot heraus gar keinen Hehl machen aus ihrer Überzeugung. Ich muss jetzt beten und nur der Koran kann mir helfen. Das ist das heilige Buch. Aber wir haben ja auch eine heilige Schrift. Bleiben wir jetzt einmal beim Neuen Testament. Da besteht ein ganz großer Unterschied zwischen Koran und Neuem Testament. Mohammed ist der Verkünder, ja. Mohammed ist nur das Werkzeug, durch das sich Allah offenbart. nach islamischer Auffassung das passive Werk. Der Koran ist nur durch ihn hindurchgegangen. Hat nichts von, die Offenbarung hat nichts von seiner Person in sich. Mohammed lehrt nicht wie einer, der Macht hat, wie es von Jesus heißt. Er ist nur der Gesandte, der Rasul, nur der Vermittler, der Gott die Stimme leitet. Ein Moslem wird nie sagen, Mohammed sagt im Koran. Gar nie. Allah sagt im Koran. Sehen Sie, da ist ein Unterschied. In der Mitte des Neuen Testamentes steht Jesus als der Verkündner und der Verkündete. Die Person Jesu ist die Mitte der neutestamentlichen christlichen Offenbarung. Ganz anders die Rolle Mohammed. Das darf man nicht übersehen, wenn man eben bei uns so sagt, die Heilige Schrift des Islam, dann schleichen sich da zu leicht große Missverständnisse ein. Der Koran ist das Wort Gottes, das neben Gott gleich ewig existiert. Das wird ja dann groß geschildert, geschrieben, in goldenen, in Buchstaben von Gold und Edelsteinen liegt er neben Allah auf dem Tisch von dem Material mit weißem Tuch und so fort. Da ist der Koran, die Offenbarung. Und davon gibt Allah, wem er will und wann er will. Den Juden hat er gegeben, die haben es aber mit der Zeit verfälscht. Den Christen hat er gegeben, die haben es auch verfälscht. Und nun kommt die Offenbarung in reinem Arabisch für die arabischen Leute. Und das soll unverfälscht bleiben. Es gibt also ein himmlisches Exemplar, von dem alle anderen Ausgaben des Koran nur kopiert sind. Der vorliegende Text ist bis in den Buchstaben hinein, scheinen sich nicht zu sagen, bis in die Tinte hinein, mit der er geschrieben ist. Göttlich. In welchem Sinne? Und darüber schweigen die Theologen meist. Wieso kann er göttlich sein? Ja, dieser Koran, ja, kann der göttlich sein? Die Antwort heißt gewöhnlich, was zwischen den beiden zwei Baptiken steht, zwischen dem Einband. Das ist Gottes Wort, ist göttlich. Ist ungeschaffen und unnachahmbar. Und auch irgendwie unverfälschbar. Sehen Sie, so ist der Koran sehr verschieden von unseren Evangelien. Ich möchte einmal einen Vergleich machen. Ich meine, bei uns steht Jesus in der Mitte des ganzen religiösen Lebens. In seiner bis zur eucharistischen Gegenwart. Es ist ein äußerer Vergleich, also ich bitte ihn nicht zu übertreiben. Aber er kann etwas klar machen. Was bei uns die eucharistische Gegenwart Gottes ist, das ist im Islam die Anwesenheit des Koran. Das ist das Symbol, dass Gott hier zugegen ist. Dass jetzt alles Menschliche zurücktritt. Und nun der Koran gedruckt, und das lässt sich heute nicht mehr umgehen, eigentlich müsste er geschrieben sein. Die Tora-Rolle und die anderen Schriften des Alten Testamentes müssen ja bei den Juden heute noch handgeschrieben sein. Also theoretisch gilt die Vorschrift auch für den Islam, ist aber nicht mehr einzuhalten. Ob er gedruckt vorliegt, ob er rezitiert wird in der Gemeinschaft, ob ich ihn allein bete, in dem Moment ist Gott mit mir, unmittelbar bei mir. Wir sind in großes Unglück gekommen und müssen einen Koran haben. Dann ist Gott wieder im Hause bei uns. Insofern trifft der Vergleich etwas, was bei uns die eucharistische Gegenwart ist, ist doch der Koran. Er ist natürlich auch äußerlich verschieden von unseren Evangelien, eben deswegen, weil nicht die Person Mohammeds im Mittelpunkt steht. Er enthält kurze Sentenzen, Gebetserhebungen, Vorschriften, kurze Geschichten, semitische und arabische Legenden. Diese Dinge sind alle dem Mohammed geoffenbart worden und sind später dann zusammengefasst worden zu einer offiziellen Ausgabe. Die Anordnung ist, man kann ruhig sagen, willkürlich. Keine inhaltliche Ordnung ist da drin. Und deswegen fällt uns am Anfang wenigstens die Lektüre des Korans schwer. Das sind so unzusammenhängende Dinge. Das sind 114 Suren, also sagen wir einmal verdeutlichend Kapitel. Richtiger wäre die Erinnerung an die Psalmen etwa. 114, die nach der Größe geordnet sind. Einfach nach der Länge der Sure sind sie aneinandergereiht, mit einer Ausnahme. Die erste ist eine kurze, die Fatiha, die Eröffnende. Jede Sure hat einen Namen. Al-Fatiha, Al-Baqara, Al-Imran, Al-Nisa, Al-Maida und so fort. Die erste hat 7 Verse und dann kommt gleich die allerlängste. Und dann die zweitlängste, drittlängste und so. Und die kurzen stehen eben ganz hinten. 114 hat 7 Verse. Und die hat wieder eine eigene Schwierigkeit, lassen wir die vorhergehenden, die vorhin genannte 112 hat ja nur 5 Verse. Und das ist Offenbarung Allahs, deswegen beginnt eben jede Sure Bismillah Rahim, im Namen des Allahs, des, soll man eigentlich das zweimal dasselbe gesagt, des Erbarmers, des Barmherzigen. Das war der stärkste Eindruck für Mohammed, der Erbarmer. Das war der Gottesname. Was bedeutet die ganze Offenbarung für den Menschen? Er ist der Erbarmer. Der Racham. Ist das ein Gottesname? Auch ein christlicher? Das ist ein Problem, auf das ich ja hier nicht eingehen kann. Ich erinnere nur daran, dass zum Beispiel noch in den Kirchen, im 4. Jahrhundert, Jesus selbst nicht einmal als Blanchnas genannt wird. Als Blanchnas ist die wörtliche Übersetzung des semitischen Begriffes. Das Hebräische, das Jüdische oder das Arabische zugrunde liegen. Nur der Vater allein ist der Erbarmer. Wenn diese Leute sagen wollen, Jesus ist barmherzig, dann nehmen sie ein anderes Wort, Eleemon. Aber das ist nur so ein Seitenblick. Sehen Sie, das Evangelium erzählt das Leben Jesu, das für den Christen ideal ist. Wir hängen Gott an in unserem ganzen Handeln und Wandeln durch den Mittler Jesus Christus. Er ist das Vorbild, wie man es zu machen hat und ist aber zugleich auch die Kraftquelle. Ganz anders im Islam. Jedenfalls hat Mohammed gar nie diese Rolle. Und trotzdem hat auch der Islam auf die
Idee eines Mittlers nicht verzichten können. Der gewachsene Islam. Ich möchte das nur als Tatsache hinstellen, ohne Einzelheiten anzugehen, weil man da sehr konkrete Texte und Schulmeinungen in behandeln müsste. Es konnte nicht ausbleiben, dass Mohammed der Stifter zu einem, sagen wir zunächst religiösen Ideal, zu einem Gegenstand der Verehrung wurde und dass diese Verehrung bis zu einer Apotheose gesteigert wurde. Das ist doch eine Idee, die dem ursprünglichen Islam absolut fern ist. An der Entwicklung ist das Christentum wahrscheinlich gar nicht ohne Schuld. Um konkurrieren zu können mit dem Christentum, müssen sie halt auch Ähnliches aufweisen, wie Jesus es getan hat. Sie werden vielleicht diese Erklärung merkwürdig finden. Sie stimmt aber akkurat. Auch der Buddhismus hat einiges aus dem Christentum übernommen, um konkurrieren zu können. Und Sie lesen jetzt etwa viel von Tibet. Dieser merkwürdigsten Form des Buddhismus, dessen Organisation, also nur, ich meine jetzt nur den tibetischen Lamaismus, von Gelet Kancho Tanchu und den zwei heiligen Büchergruppen, dessen Organisation zumindest vom Christentum abgelesen ist, um konkurrieren zu können. Nun sehen Sie, Mohammed hat immer betont, ich bin ein einfacher Mensch und sonst gar nichts. Er hat es strengstens abgelehnt, dass er Wunder tun könne. In der Tradition und in der Verehrung wird ein anderer ausgehen. Weil Jesus Wunder getan hat, was auch Mohammed nicht bestreitet, muss eben der Mohammed selber in der Tradition auch Wunder getan haben. Weil Jesus in der heiligen Nacht Mensch geworden ist und diese Nacht deswegen den Christen heilig ist, muss es halt auch im Islam, in der Geschichte Mohammeds, eine heilige Nacht geben. Das ist der 27. Ramadan, wo nach der Überlieferung die erste Offenbarung an Mohammed erging in dieser Nacht, die auch gefeiert wird, die ja dann bei der großen Wallfahrt so ungefähr der Höhepunkt ist. Ja, aber das hat noch nicht genügt. Die Legende, die aber sehr weit in die praktische Frömmigkeit hereinwirkt, die Legende im Islam bringt es bis zu einer wunderbaren Geburt, und um nur die Endpole zu nennen, und ganz klar, bis zu einer Himmelfahrt, Mohammed. Dinge, von denen der Koran nichts weiß, der Vers, auf den man sich für die Himmelfahrt beruft, der besagt nicht mehr, als dass Mohammed einen Traum gehabt hat, wo er im Traum sich nach Jerusalem entrückt gesehen hat. Mehr nicht. Aber daraus ist dann die Erklärung geworden, Mohammed ist also da nicht gestorben, sondern im Himmel aufgenommen worden. Das spielt in der offiziellen Theologie keine Rolle, aber in der praktischen Frömmigkeit ist ganz so klar. Sehen Sie, man kann natürlich das nicht allein mit dem Konkurrenzkampf mit den Christen erklären, aber die äußere Anregung dazu ist sicher aus diesem Konkurrenzkampf entstanden. Es ist halt in jeder Religion ein, sag ich einmal, eine Art Gesetz, den Stifter zu verherrlichen und schließlich zu vergöttlichen. Buddha selbst hat gelehrt, es gibt keine Götter. Gibt's Gott, gibt's überhaupt nicht. Ja, halt finden Sie große Formen des Buddhismus, wo Buddha der oberste Gott ist. Im Christentum ist das insofern ganz anders,
als Jesus als der Gottmensch vom ersten Anfang an dasteht. Da können Sie nicht eine Entwicklung der Apotheose aufzeigen. Das gibt es nicht. Das ist die Überzeugung der frühesten Gemeinde des Christentums, dass Jesus der Gottessohn war, und das hat er so und so bewiesen. Sind Sie dagegen Islam und Christentum sehr weit auseinander. Im Islam hat eben diese Entwicklung, die hat im Grunde auf einer Legende beruht, große Konsequenzen. Es ist dann auch die Idee, der Mohammed war sündenlos. Ja, aber hat doch selber gesagt, er sei ein Sünder wie andere. Und ach ja, hat sich nicht nur das erlaubt, was er seinen Leuten im Koran erlaubt hat, sondern noch viel mehr. Ja, aber das berühre Gott gar nicht, er ist sündlos. Und wird deswegen beim Gericht Fürsprecher sein. Und so predigt man im Islam parallel zum Christentum nicht eine Imitatio Christi, sondern eine Imitatio Mahomedi. Das sind aber sekundäre Entwicklungen, die man sehen muss. Gott, meine Damen und Herren, seien wir nicht zu streng, vielleicht auch an mit uns. Vielleicht Stellen, wo ein leichteres Verständnis möglich ist. Meine Damen und Herren, ehe ich zum nächsten Punkt übergehe, möchte ich Sie fragen, wollen wir 5 Minuten Pause machen? Ja. Oder sagen wir exakt 10 Minuten?